Die Sportshow mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Willkommen zum Handball hier in der Sportshow auf meinsportradio.de. Blicken auf das Wochenende in der Handball-Bundesliga zurück und kratzen uns verwundert den Kopf. Der THW Kiel hat schon wieder verloren und nach der Meisterschaft droht der THW nun auch die internationale Teilhabe in der nächsten Saison zu verspielen, denn die 26:31 Niederlage beim SC Magdeburg, die war schon wieder ein ordentlicher Schlag ins Kontor. Man steht jetzt 6 Punkte hinter Platz 4 in der Tabelle und Platz 4 würde ja zumindest noch für den EHF Cup berechtigen. Also große Probleme derzeit beim THW Kiel. Wir sprechen drüber und über die anderen Spiele mit Sebastian Mühlenhof, unserem Handball-Experten. Hallo Sebastian.
Hallo Malte.
Ja, also das ist man nicht gewohnt von den Kielern, dass sie sich so präsentieren und dass sie vor allen Dingen so hinter der europäischen Musik hinterherlaufen. 26:31 in Magdeburg. Gut, kann man mal verlieren, aber die Begründung dafür von Trainer Gislason, dass es in dieser Saison nicht so läuft, ist das ständige Verletzungspech seiner Mannschaft. Es wäre, so hat er selbst gesagt, ein Drittel der Mannschaft ständig verletzt. Das kann jetzt ja zum einen der Überbelastung, über die wir regelmäßig hier sprechen, geschuldet sein, zum anderen aber auch ein bisschen Trainersache. Kann ja auch am Training liegen.
Ja, genau, es kann euch auch am Training liegen, wenn man jetzt mal sich anguckt, da Michael Dufniak, der hatte sich ja schwer verletzt gehabt und ist dann wieder verletzt gewesen, als er bei der Nationalmannschaft war, also da liegt dann nicht unbedingt sein Fehler dort, das war dann eher dann das kroatische Team, was ihn dann vielleicht wieder zu früh eingesetzt hat, um diesen Heimerfolg in der Heim-EM sich zu holen. Also da gibt's mit Sicherheit dort nicht das Problem bei ihm, aber bei einigen anderen Spielern kann man doch schon drüber nachdenken, wo dann ja entsprechend das Training vielleicht das falsche war, was er dort angewendet hat, aber ja, es war von Kieler Seite in dem Spiel gegen Magdeburg wirklich nicht gut. Man hat es gemerkt, diese personelle Situation hat dann doch schon ein bisschen ja ins Kontor geschlagen. Mija Zarabec hat fast gar nicht gespielt. Und so mussten dann eine Rückraumformation spielen, die man so nicht gewohnt ist, mit Dissinger auf Rückraum Mitte, Luca Nilsson auf Rückraum links und auf Rückraum rechts waren Marco Vujinter. Und die haben bisher noch nicht so viel Spielzeit zusammengesehen. Man hat es gemerkt, mit 8 technischen Fehlern am Ende, ja, waren noch einige Abstimmungsprobleme mit dabei, aber das ist schon verwunderlich, dass man, obwohl man schon ja in dieser Formation und die Spieler sich schon länger zusammenspielen, seit über 1,5 Jahren, dass es dann doch nicht so funktioniert, sondern dass man dann ja wirklich dann solche Schwächen in der Abstimmung zeigt.
Also das ist schon eine bemerkenswerte Situation momentan beim THW Kiel. Wird man da für die neue Saison reagieren, den Kader vielleicht noch mehr vergrößern, damit man ja auch solche Verletzungsmiseren dann auch besser überstehen kann?
Ja, das ist jetzt die große Frage, die man sich mal stellen muss, ob man den richtigen Kader zusammengestellt hat. Man muss dann auch über die entsprechend handelnden Personen handeln, weil es ist die schlechteste Saison des THW Kiel seit 15 Jahren. Und wenn man Europa verpasst, dann hat man wirklich das große Ziel vom THW verpasst. Und das ist dann sowohl für Thorsten Storm nicht gut, den Geschäftsführer, als natürlich dann auch für Alfred Gislason. Da kann er zwar auf die ganzen Verletzungsfälle hinweisen, wie er möchte, aber es liegt auch an ihnen, entsprechend aus dem vorhandenen Spielermaterial das absolut Beste rauszukitzeln und ja die absolute Topleistung rauszuholen. Das haben nicht immer funktioniert bei den Kielern. Da haben die wirklich auch einige Schwächephasen gehabt, auch einige gute Spiele, wie zum Beispiel das Spiel gegen Paris. Und da muss man sich auch über den Kader unterhalten. Es wird auch einige Veränderungen geben, wie ja zum Beispiel, dass Henrik Bekeler zurückkommen wird zum THW Kiel, auch einige dann der Toft Hansen abgegeben wird. Also da muss noch wahrscheinlich ein bisschen mehr passieren. Da bin ich auch sehr, sehr gespannt, was dann noch passieren wird. Weil so wie es im Moment beim THW Kiel läuft, kann das nicht weiterlaufen. Das ist nicht der Anspruch vom THW Kiel, nur um Platz 5, 6 rumzustümpeln, sondern sie wollen Champions League spielen, sie wollen um den Titel mitspielen. Und das schaffen sie diese Saison wirklich gar nicht. Die einzige Chance, die sie noch haben, ist im Moment die Champions League. Und da haben sie ja das Heimspielrecht getauscht, um dort entsprechend noch weiterzukommen und dann mit einem eventuellen Sieg sich vielleicht doch noch für die Champions League qualifizieren zu können.
Also sind wir gespannt, wie es da weitergeht, haben wir natürlich im Blick hier bei uns auf meinsportradio.de. Jetzt blicken wir auf weitere Spiele vom Wochenende in der Handball-Bundesliga. Der THW Kiel auf Platz 6, 31:17 Punkte. Ich sagte es schon, 6 Punkte hinter dem TSV Hannover-Burgdorf zurück. Und die Hannover-Burgdorfer, die haben Erfolg gefeiert. 28:26 gegen TuS N. Lübbecke.
Ja, aber die haben sich wirklich richtig gemüht, um diesen Sieg zu feiern zu können. Man hat so ein bisschen bei den Recken gemerkt, dass der Kräfteverschleiß auch sehr, sehr groß war. Wir haben in den letzten 8 Tagen 3 Spiele gehabt und das hat man ihnen wirklich angemerkt. Sie haben sich wirklich sehr schwer getan gegen aufopferungsvoll kämpfende Lübecker, die wirklich alles reingelegt haben, in der Defensive wirklich gut gespielt haben und auch offensiv immer wieder Lücken gefunden haben und das so eng gestalten konnten. Dann in der zweiten Halbzeit gingen dann die Recken dann auf 6 Tore da weg. Beim 24:18 dachte man, okay, jetzt können die Recken hier das Spiel locker nach Hause fahren, gewinnen das Spiel. Aber nein, die Lübecker sind wieder angekommen, haben ein schönes Tor dann zum 27:26 geworfen, den der Janimar wirklich ein ganz, ganz starkes Tor gemacht, aber hatten dann etwas Pech, dass dann die dritte Zeitstrafe die Disqualifikation ihres ihres Defensivspielers kam mit Grabacic, so ist es richtig, Entschuldigung, ich habe ganz kurz den Namen verpasst, der dann die dritte Zeitstrafe bekommen hatte und dann ja mit der entscheidenden Situation, dass dann ja der 28:26 kam von Kastening, der das wichtige Tor dort geworfen hatte, am Ende hatte eben dieser Spieler hatte dann am Ende 6 Treffer, Mait Patrail war dann auf Seiten der Brecken beste Werfer mit 8 Toren und ja, die Lübecker haben wirklich auf uns voll gekämpft, können aber leider keine Punkte mitnehmen, was sie durchaus hätten schaffen können, aber wie gesagt, das war dann ganz, ganz schade und bei Hannover zählt im Endeffekt der Sieg, keine Punkte verloren, weil das Spiel so, kann man wirklich vergessen, das hat noch Carlos Tiger nachher gesagt, für ihn war das Wichtigste der Sieg und man muss jetzt gucken, die Hannover Burgdorf haben in den letzten 3 Bundesligaspielen wirklich nicht überragend gespielt, da scheint so ein bisschen die Luft auszugehen, aber im Moment steht noch auf Platz 4 mit 11 Minuspunkten, 2 vor dem SC Magdeburg. Also von daher müssen jetzt weiter kämpfen, weiter dran glauben, dass dann am Ende noch für Europa reichen wird.
Und sie stehen momentan einen Punkt hinter der SG Flensburg-Handewitt. Und die Handewitter, die waren zu Gast in Ludwigshafen und da haben sie sich durchgesetzt mit 30:24. Da brannte jetzt für den Champions-League-Teilnehmer überhaupt nichts an.
Nee, da brannte überhaupt nichts an. Das haben sie wirklich sehr, sehr gut gespielt, hatten überragende Außenspieler und sowohl Hampus Wanne auf links außen auch auf Lasse Swann auf rechts außen haben jeweils 10 Tore geworfen. Also 2/3 der Tore sind über außen gekommen bei den Flensburgern, die das wirklich sehr, sehr gut gespielt haben. Hatten den besten Torhüter hinten drinnen mit Matthias Andersson, der am Ende zwar nur 9 Paraden hatte, eine Quote von 27%, aber mehr als seine Gegenüber in Rocco Peribonio und Stefan Hahnemann, die zusammen nur jeweils 8 Paraden, also insgesamt 8 Paraden hatten. Also das war dann schon ja etwas zu wenig, um dann den Flensburgern gefährlich zu werden, wo ja jetzt Holger Glanow vor einem historischen Tag steht beim nächsten Spiel. Wenn er dort zwei Tore wirft, wird er ja einen gewissen Kyun Shin-yeon überholen. Der ist ja bekannt als der Rekordtorschütze in der Bundesliga und er kann es schaffen, mit 2061 Feldtoren mehr zu werfen als Kyun Shin-yeon, der bisher den Rekord hält. Insgesamt hat er zwar noch um einiges mehr Tore geworfen, weil er viele 7 Meter auch getroffen hatte. Aktuell sind es 2908, aber zumindest ein Feldtor kann Holger gar noch an ihm vorbeikommen.
Bei den Flensburgern brannte nichts an. Bei den Füchsen Berlin, da war es ein bisschen enger, auch wenn das Schlussergebnis letztlich gar nicht so eng klingt. 31:24, der Heimsieg der Füchse gegen den VfL Gummersbach. Aber dieser Endstand täuscht darüber hinweg, dass die Füchse zur Halbzeit noch mit 3 Toren zurücklagen. Die mussten erstmal sich dann in der zweiten Halbzeit ordentlich nochmal steigern.
Ja, genau, da musst du nicht richtig steigern. Drake Vukovic hat nachher gesagt, in der Kabine ist es richtig laut geworden und das kann ich auch komplett verstehen, weil in der ersten Halbzeit haben die Füchse in der Abwehr nicht konsequent gegengehalten können oder in der Offensive waren sie ja ohne Idee, ohne Elan, das war wirklich ganz, ganz schwach gespielt, sind auch einem guten Torhüter geschalten, Carsten Nichtlein, der am Ende eine Quote von 30% hatte, 10 gehaltene Bälle, in den letzten 12 Minuten kam man zwar Matthias Puhle rein, aber konnte dort nicht nur dazu beitragen, dass man das Spiel vielleicht noch ein bisschen enger hätte gestalten können, hatte nur eine Parade dann zum Ende hin und dann in der zweiten Halbzeit waren die Füchse dann genau das Team, was man erwartet hatte. Eine gute Abwehr mit einem überragenden Torhüter drin. Silvio Heinefetter hatte am Ende 18 Paradequote von 47% und war ein ganz, ganz wichtiger Faktor dann für die Füchse in der zweiten Halbzeit, dass man sich dann wirklich absetzen konnte, dass man den Sieg feiern konnte. Und man merkt so ein bisschen bei den Füchsen auch einfach an, wenn es mal nicht gut läuft im Angriff, dann fehlt einfach ein gewisser Peter Nenadic. Das ist einfach so. Er ist eine unglaubliche Weltklasse, die er dort verkörpert hat. Und da hat man bisher noch nicht die wichtigsten Lösungen gefunden. Es hat ja jetzt zwar wieder funktioniert mit dem Sieg am Ende, aber trotzdem, gerade in so schwierigen Phasen, fehlt dort vielleicht derjenige, der dann mal den Ball in die Hand nimmt und dann einfach mal eine 1-gegen-1-Situation sucht und dann entsprechend das Tor erzielen kann.
Also die Füchse bleiben nach Pluspunkten dran an den Rhein-Neckar-Löwen, haben damit gleichgezogen, aber die Rhein-Neckar-Löwen, die haben ein Spiel weniger bisher bestritten. 38:6 Punkte, die Füchse Berlin 38:8 Punkte. Momentan der Stand an der Spitze der Handball-Bundesliga. Und wir gucken ein bisschen tiefer in die Richtung Platz 8, Platz 10, Platz 8 eingenommen von den Leipzigern und die haben einen überzeugenden Sieg zu Hause gegen den TBV Lemgo eingefahren. 26:19, so langsam scheinen sie zu verstehen, was Michael Biegler von ihnen will.
Ja, genau, so langsam scheinen sie zu verstehen, aber haben dort am Start wirklich sehr verpennt. Da musste auch Leipzig-Trainer Biegler dann noch ein bisschen seine Mannschaft wachrütteln, hat gesagt, entweder wir regeln das jetzt oder wir haben ein Problem an der Backe. Bei seiner zweiten Ausschaut schon nach 13 Minuten, das ist wirklich sehr ungewöhnlich gewesen, aber seine Mannschaft kam wirklich nicht gut ins Spiel rein. Bis dahin hat nur 2 Tore geworfen, aber auch nur 5 kassiert. Das war noch im Rahmen, aber konnten sich dann steigern, bis zur Halbzeit konnten sie mal rankommen und waren in der zweiten Halbzeit dann die bessere Mannschaft, weil sie dann sehr, sehr gut gute Abwehr hingestellt haben, mit einem guten Torhüterhalten drin, hatten wirklich eine gute Leistung. Milos Potera am Ende 7 Paraden, eine Quote von 53% war in der zweiten Halbzeit wirklich der entscheidende Faktor dafür, dass man sich dort zum Sieg kämpfen konnte. Beim TPV hingegen war die zweite Halbzeit wirklich zum Vergessen, nur 6 Tore geworfen. Dazu noch Christian Klimek verloren mit einer Verletzung, der ist kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit rausgegangen, ist wohl eine Knieverletzung, und dann hat man noch Tim Sutton mit einer dritten Zeitstrafe verloren, sodass man dort auch dann eine weitere Option im Angriff gefehlt hat. Und beim TBV merkt man, dass 2 gleiche Halbzeiten im Moment sehr schwierig sind hinzukriegen, da fehlt so ein bisschen Konstanz in der Leistung, während Leipzig jetzt ja es langsam zu verstehen hat, gerade in der zweiten Halbzeit sah es wirklich sehr, sehr gut aus, da haben sie es wirklich auch in der Abwehr gut gespielt und ist auf jeden Fall der Weg in die richtige Richtung mit Michael Wickler als neuen Trainer.
Und dann springen wir noch in den Tabellenkeller. Da gab es nämlich noch das Heimspiel des TV Hüttenberg und der empfing die HSG Wetzlar. Da gab es ein 22-22. Das ist jetzt erstmal für einen Vorletzten in der Tabelle gegen den Tabellenneunten kein schlechtes Ergebnis. Nützt nur Hüttenberg relativ wenig, ein Unentschieden.
Ja, genau. Sie hätten das Spiel auch gewinnen können, weil sie in der letzten Angriff hatten, aber konnten dort keine entscheidende Situation mehr werfen, sondern mussten dann mit einem direkten Freiwurf versuchen, aufs Tor zu werfen. Und das funktioniert nicht immer, auch wenn der Tim Schneider am Samstag das Gegenteil bewiesen hat, mit einem wirklich guten Wurf dort ins Tor. Aber das passiert wirklich sehr, sehr selten bei, ich würde sagen, 20 Fällen vielleicht einmal, wenn es überhaupt funktioniert. Also wirklich ein Faktor, was wirklich sehr selten passiert. Aber Hüttenberg hat wirklich aufopferungsvoll gekämpft, hat eine sehr bewegliche Abwehr, eine sehr offensive Abwehr hingestellt, die auch wirklich sehr körperlich agiert hat. Das hat natürlich auch zu einigen Zeitstrafen geführt, aber auch dazu, dass die Wetzlarer wirklich ja Probleme hatten, überhaupt nicht ins Spiel reinkamen, wirklich über das ganze Spiel eigentlich nie die Leistung bringen konnten, die man von ihnen eigentlich gewöhnt ist. Und hat wirklich dann Glück gehabt, dass man Maximilian Holz einen sehr sicheren 7-Meter-Schützen hatten, hat am Ende 7 von 8 Versuchen reingemacht und war auch der beste Werfer, während auf Seiten von Hüttenberg Daniel Wernick mit 5 Treffern wirklich sehr, sehr gut war, aber auch Dominik Mappes war ein entscheidender Faktor dafür, dass man sich das Unentschieden holen konnte. Wie gesagt, mit der Chance auf den Sieg war sogar da, aber am Ende ist das Punkteteilung gerecht und Hüttenberg hat jetzt doch einen Punkt aufholen können auf Lübbecke. Es sind jetzt nur noch 2 Punkte und Hüttenberg hat noch Chancen, ob es am Ende reichen wird. Das muss man wirklich gucken, da wird dann wirklich noch ankommen, dass man versucht, gegen solche Mannschaften wie Wetzlar oder auch anderen Mannschaften, die unten drin stehen, Punkte zu holen und am besten sogar Siege zu holen.
Also da werden wir natürlich auch einen Blick drauf haben, dann in den nächsten Wochen sind ja noch ein paar Spiele zu absolvieren. Die Saison ist noch ein bisschen länger, da kann noch ein bisschen was passieren, da kann sich noch etwas verschieben. Wir bleiben dran hier bei uns auf meinsportradio.de mit der Handballberichterstattung und mit Sebastian Mühlenhof. Sebastian, vielen Dank.
Verstand trifft Schlagkraft. Schachboxen. Die Offenbarung der Grenzen der menschlichen Leistungsfähigkeit. Der Intellectual Fight Club 10. Am 16. März ab 20 Uhr. Live aus dem Festsaal Kreuzberg in Berlin. Live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.